Naja, ich glaube, wir fangen einfach an. Wenn noch jemand kommt, kann man auch noch eine Pause machen. Also ich werde heute total improvisieren. Ich habe kein Buch, was ich vorstellen kann. Also keine Theorie eines anderen Menschen, die ich vorstellen könnte. Sondern ich versuche so ein bisschen meine These vorzustellen aus meiner Magisterarbeit. Die ich jetzt eben nach 1 oder 2 Jahren wieder lesen musste, alles wieder durchgemacht habe und so. Und ich beziehe mich aber auch auf Marshall McLuhan, also insofern haben wir wenigstens einen Autor, der für Gewähr sorgt. Und der Rest sind eben so Versuche, eigene Theorie zu bilden oder wie auch immer. Wieder über das Medium als Körper. Und zwar im spezielleren Sinne das Medium als kranker Körper. Also es geht um Krankheit, Körper und Medium. Und auf den ersten Blick hat es vielleicht nicht sehr viel mit Marshall McLuhan zu tun, aber wenn man anfängt, sein Buch, wie heißt das, Die magischen Kanäle auf Deutsch, oder also Understanding Media, The Extensions of Man, heißt es auf Englisch, liest, dann ist da sehr viel von Krankheit die Rede. Also basiert eigentlich sogar auf einer Theorie der Krankheit. Und der berühmte Satz von Marshall McLuhan, das Medium ist die Botschaft, der ja auch viel missverstanden wird und wo alles Mögliche reingedeutet wird. Er betont, dass es nichts anderes bedeutet, als dass die Auswirkung eines jeden Mediums hauptsächlich darin besteht, dass die Umwelt des Menschen verändert wird dadurch, also dass die Medien praktisch den Maßstab und das Tempo und die ganzen Schemata des menschlichen Lebens verändern. Und zwar auch wiederum im Schema der Krankheit und der Abwehrreaktion und der Schutzmaßnahmen, die der Körper ergreift gegen Gefahren aus seiner Umwelt. Und deswegen sagt eben McLuhan, gibt es nicht sowas wie einen Inhalt des Mediums, also eine Botschaft, einen Sinn, eine Intention, die man verstehen könnte, sondern das Medium ist selbst die Botschaft, weil das Medium selbst unmittelbar direkt wirkt auf den Menschen. Und zwar reizend wirkt, also teilweise auch überreizend wirkt, für ihn eine Gefahr darstellt, praktisch ihn dazu zwingt, körperliche Abwehrreaktionen vorzunehmen, die auch wieder in Form von medialen Ausweitungen des Körpers vorgenommen werden. Das kann ich dann noch näher erklären. Also erstmal mit einem Beispiel. McLuhan sagt zum Beispiel, gab es die Medien der Schrift und des Geldes schon sehr früh. Und die hatten zur Folge einen beschleunigten Austausch. Also weil man sich eben Texte schnell zukommen lassen konnte auf Pergament oder ich weiß nicht was. Und das Geld hat auch letztendlich den Austausch beschleunigt. Und das hat eine Belastung des menschlichen Körpers ergeben. Also es hat einen Druck erzeugt auf den menschlichen Körper. Und der menschliche Körper hat reagiert in Form einer Ausweitung seines Körpers. Beziehungsweise vor allem eine Ausweitung der Funktion seines Körpers, die diesen Austausch regelt. Und das ist in dem Fall der Fuß, sagt McLuhan. Also der Mensch ist hingegangen und hat das Rad erfunden als Medium. Und zwar als Medium seines erweitert, also als Erweiterung seines Körpers im Sinne einer Erweiterung der Fußfunktion. Also das Abrollen des Fußes wurde dann in das Rad hinein erweitert sozusagen. Aber der beschleunigte Verkehr, der durch das Rad wiederum in Gang gekommen ist, hat wieder neue Reize ausgelöst, hat noch mehr Druck ausgeübt auf den menschlichen Körper, noch mehr Stress ausgeübt und hat ihm wiederum Anlass gegeben zur Ausweitung seines Körpers. Und das ist so weitergegangen bis in der Moderne, letztendlich sogar das Zentralnervensystem als Funktion des Körpers, als körperliche Funktion nach außen verlagert wurde. Und zwar in die elektrotechnischen Netze. Also er sagt, die elektrotechnischen Netze sind nichts anderes als ein Modell des menschlichen Zentralnervensystems, also die Funktion des menschlichen Zentralnervensystems ausgelagert in die Außenwelt, medial ausgelagert. Und da könnte man noch weitergehen, nicht nur sagen das elektrische Netz, sondern mittlerweile natürlich das Internet. Und ich glaube, bei Freud gibt es auch Stellen, wo die elektrischen Netze, aber auch die Verkehrsnetze der modernen Welt vergleicht mit dem Zentralnervensystem des Menschen. McLuhan sagt aber, wichtig ist, dass es nicht nur Ausweitungen des Körpers sind, diese Medien, sondern gleichzeitig auch Selbstamputationen. Denn insofern sich der Körper ausweitet, macht er sich natürlich noch reizempfindlicher. Also er setzt sich noch mehr, er hat praktisch eine größere Oberfläche, auf der ja auch dann Nerven liegen sozusagen. Und mit der exponiert er sich der Umwelt noch mehr, die noch mehr auf ihn einwirken kann, ihn noch mehr stressen kann, ihn noch mehr reizen kann. Und deswegen muss er diese Funktion, die er ausgeweitet hat, in seinem Körper selbst betäuben quasi. Also McLuhan spricht ständig von Betäubung oder auch von Selbstamputation. Also er amputiert dieses Körperteil, das er nach außen verlagert hat, von seinem eigenen Körper. Und das führt letztendlich bis heute eben dazu, dass der menschliche Organismus ein Organismus ist, der sein Gehirn außerhalb des Schädels und seine Nerven außerhalb der Haut trägt. Also das ist wirklich diese Extension of Man, so wie ja auch der Untertitel in Englisch heißt, ist idiotisch übersetzt. Ich glaube, in Deutsch heißt magische Kanäle, das sagt überhaupt nichts. Aber Extension heißt wirklich, dass man sich auch mehr und mehr exponiert, immer reizempfindlicher wird. Das heißt aber auch immer kränker wird im Grunde. Und eben immer mehr darauf angewiesen ist, alle diese Funktionen, die ausgelagert sind, auch zu betäuben, um das auch überhaupt noch zu ertragen. Da sagt McLuhan auch, im Zeitalter der Elektrizität wird die ganze Menschheit zu unserer eigenen Haut. Also es bildet sich dann mit diesen Netzen, die ja auch mittlerweile globale Netze sind, sozusagen ein Gesamtkörper, ein menschlicher Gesamtkörper oder eine Gesamthaut, wo alles mit allem vernetzt ist. Und eben auch Reize überall hingeleitet werden und man sich absolut exponiert allen Umwelteinflüssen, denen man sich aussetzt. Der moderne Mensch wird also gesehen als reizempfindliche Oberfläche, nur noch als Haut oder Membran, Gewebe mit frei liegenden Nerven letztendlich. Und da sehe ich eben die Verbindung zur Kunst der Dekadenz, also rein chronologisch, historisch einzuordnen in die absolut letzte Phase des 19. Jahrhunderts, also so die 80er, 90er vor allem Jahre des 19. Jahrhunderts, mit Protagonisten wie vor allem Baudelaire, aber auch Nietzsche kann man dazu zählen, ich werde danach aber nochmal speziell darauf eingehen. Und Baudelaire hat zum Beispiel was Ähnliches gesagt wie McLuhan, nämlich jeder Fortschritt bewirkt nicht nur ein Raffinement des Genusses, also darum geht es vor allem in der Dekadenz, genießen und konsumieren, sondern der Fortschritt bewirkt auch eine Verfeinerung der Epidermis der Völker, sagt Baudelaire, und damit eine Verstärkung des Schmerzes. Parallel zu den Décadents, die hauptsächlich eben in der Kunst und Literatur tätig waren, aber auch in der Philosophie, sind sozusagen auch die entsprechenden Ärzte aufgetreten. Denn wenn man die Décadents als Leidende sieht, also die ihr Leiden natürlich auch inszeniert haben, aber als Patienten der Kultur, der untergehenden Kultur auch, treten logischerweise auch Ärzte auf, die behaupten, diese Krankheit diagnostizieren zu können, die Ursachen benennen zu können, auch Therapien vorschlagen zu können und eben ja, gebären sich wirklich als Kulturärzte quasi. Und da gab es einen wichtigen, der auch ziemlich Schule gemacht hat, nämlich Max Nordau. Der hat in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts ein Buch geschrieben, das heißt Entartung. Also so ein riesiger Schinken, zwei Bände. Und das heißt also, nicht erst die Nazis haben den Begriff der Entartung erfunden, sondern einfach übernommen. Der war auch ziemlich geläufig. Also diese Bände Entartung von Max Nordau waren Bestseller. Und der Begriff Entartung war im 19. Jahrhundert und auch Anfang des 20. Jahrhunderts eigentlich so ein Alltagsbegriff. Der ist natürlich erst nach 1945 relativ tabuisiert worden und ist verschwunden. Aber wie gesagt, es geht um Medien, um kranke Körper, um Krankheit und da treten eben Patienten auf, die diese Krankheit wirklich in allen Farben und Formen schildern und das wirklich zelebrieren und dann aber auch Ärzte, die behaupten, die das auch wirklich als körperliche Krankheit diagnostizieren und sagen, grundsätzlich Kultur und Kunst sind eigentlich Symptome einer Krankheit und wir wissen auch, wie wir sie therapieren können. Und so diagnostiziert zum Beispiel dieser Max Nordau vor allem die beiden Zeitkrankheiten, wie er sagt, der Entartung, die hauptsächlich die Künstler befällt, und der Hysterie, die das Publikum befällt. Und er führt sie zurück auf die Ursachen allgemein Dampf und Elektrizität. Also da haben wir wieder diese elektrischen Netze. Er beschreibt dann auch diese ständige Nervenerregung, die die Großstädte mit sich bringen, Gifte in Luft und Nahrung, der übermäßige Genuss an Betäubungs- und Reizmitteln, hohe Zirkulation von Verkehrsmitteln, Briefen, Zeitungen und Büchern. Das alles führt zu einer Überforderung des Nervensystems und letztendlich zu einer organischen Abnutzung der Völker. Also ich möchte jetzt erst nochmal näher auf McLuhans Theorie der Krankheit oder Theorie der Medien eingehen und dann nachher zur Dekadenz übergehen. Wir haben ja auch bei Régis Debray schon gesehen, dass er als Medientheoretiker sich vor allem auch für die pathologischen Zustände interessiert hat, also für die Momente, wo nicht mehr alles funktioniert, sondern wo Dysfunktionen auftreten. Und der Medientheoretiker, wie er sagt, interessiert sich eben auch vor allem für das Scheitern der medialen Übertragung oder für Medien, die eigentlich krank sind, die nicht richtig funktionieren, aber vielleicht funktionieren sie gerade dann, wenn sie krank sind. McLuhan bezieht seine Theorie der Medien und der Krankheit hauptsächlich von einem gewissen Hans Selye, der wirklich als, ich weiß nicht, Physiologe, Biologe, Mediziner, ich weiß es nicht genau, eine Theorie der Krankheit aufgestellt hat oder eine Theorie des Unbehagens, wobei er derjenige war, der das Wort Stress geprägt hat. Also das Wort Stress ist wirklich auf seine Theorie zurückzuführen. Und zwar behauptet er, dass eben das Zentralnervensystem sich selbst schützt vor Stress und Überreizung eben durch Amputation bzw. Absonderung des kränkenden Organs jeweils. Und da haben wir eben diese Ausweitung des menschlichen Körpers. Das heißt, jede mediale Ausweitung der eigenen Person ist eine solche Selbstamputation und gleichzeitig eine Selbstbetäubung oder Selbstnarkotisierung, sagt er auch. Eben zur Abwehr von Stress und Überreizung oder zur Entlastung generell von diesem Druck. Und McLuhan untersucht das dann genauer und sagt, es gibt ja diese griechische Sage von Narziss, also der sich angeblich in sein Spiegelbild im Wasser verliebt hat, und weist darauf hin, dass die Wörter Narziss und Narkose gemeinsamen Stamm haben, also nicht von ungefähr miteinander verwandt sind. Narkose bedeutet einfach Betäubung. Und dann sagt McLuhan, Narziss hat sich überhaupt nicht in sich selbst verliebt. Er wusste gar nicht, dass er selbst es war, den er das sieht, sondern er hat sich eben in diese mediale Ausweitung seiner selbst verliebt, im Spiegel. Während er selbst dabei narkotisiert war. Und dann folgert McLuhan, dass eine sehr stark technisierte oder medialisierte Kultur eben eine stark narkotisierte Kultur auch ist. Und dass Medien nichts anderes sind als diese durch Reizdruck hervorgerufenen Ausweitungen oder Entäußerungen des Körpers oder der körperlichen Funktionen, die dann aber auch nur durch Betäubung ertragen werden können oder durch Selbstnarkotisierung. Und der Körper ist da nichts anderes als ein Stoßdämpfer für plötzlich auftretende Reizveränderungen in der natürlichen oder sozialen Umwelt des Menschen. Und da haben wir wieder, wie bei Régis Debray auch, so eine Theorie des Milieus, also eine Theorie, wo der Mensch oder jeder Organismus grundsätzlich einer Umwelt ausgesetzt, einem Milieu ausgesetzt ist, das ihn grundsätzlich bedroht, also das Druck auf ihn ausübt, das Reize aussendet, gegen die sich der Organismus zur Wehr setzen muss. Und McLuhan hat teilweise auch sehr düstere Ahnungen, was auf uns zukommt. Er sagt zum Beispiel, es wäre gut möglich, dass durch die zunehmende Mechanisierung der verschiedenen Körperorgane seit der Erfindung des Buchdrucks das gesellschaftliche Leben zu brutal und überreizt geworden ist, um vom Zentralnervensystem überhaupt noch ertragen werden zu können. Aber ich meine, bisher haben wir es ganz gut vertragen. Wie bekannt unterscheidet McLuhan ja auch zwischen heißen und kalten Medien, wobei diese Unterscheidung meiner Ansicht nach teilweise etwas willkürlich vorgenommen werden. Ich würde sagen, es unterscheidet sich vor allem dem Gebrauch nach. Also ob ein Medium heiß oder kalt ist, kommt darauf an, wie man es verwendet. Aber er unterscheidet wirklich, also zum Beispiel das Radio als heißes Medium, das Fernsehen als kühles Medium, Telefon auch als kühles Medium, Schrift als kühles Medium, dagegen Sprache, also gesprochene Sprache, als heißes Medium. Und er definiert sie so. Also heiße Medien bedeuten eine Reizung vieler oder gar aller Sinne gleichzeitig, also die totale Torpedierung der Sinne, sodass sich ein Gefühl der Unmittelbarkeit einstellt, in dem Moment aber, wo eigentlich totale Vermittlung am Werk ist, also mediale Vermittlung, was letztendlich zu einem Kurzschluss führt oder zur Überhitzung. Dem entspricht zum Beispiel in der dekadenten Kunst die Ästhetik des Schocks, die dann auch bis zum Gesamtkunstwerk à la Wagner geht. McLuhan bezieht in dem Fall seine Argumentation von Freud, der ja beschrieben hat, wie der Mensch auf Schocks oder Traumata reagiert, also wirklich Verletzungen oder Sinnesreizungen, die zu stark sind, also die eigentlich den Körper total überfordern würden, werden auch in Form eines Selbstschutzmechanismus verdrängt oder zensiert vom Körper. Und McLuhan sagt, Verdrängung passiert eigentlich die ganze Zeit in unserer Umwelt, oder wir tun nichts anderes als verdrängen. Und zwar Verdrängung heißt Übertragung in ein anderes Medium, nichts anderes. Die auch wieder da einhergeht mit Selbstbetäubung. Also Verdrängung als Übertragung in ein anderes Medium und Selbstbetäubung. Wie auch generell, sagt er, etwas verstehen bedeutet etwas in ein anderes Medium übertragen. Da ist also jede Erkenntnis schon ausgeschlossen, denn wenn ich einfach nur etwas nehme und es in ein anderes Medium übertrage, also Metaphern bilde letztendlich, wenn ich nur metaphorisch vorgehe, also praktisch von einem Zeichen zum anderen übergehe, dann habe ich es ja nicht verstanden, sondern immer nur verschoben. Und es ist auch nicht unberechtigt, da an die Methode der Dekonstruktion zu denken übrigens. Bei McLuhan finden sich auch schon ziemlich viele Anspielungen, die in Richtung Globalisierung oder totale Informatisierung gehen. Das Buch stammt von 1964. Und er sagt auch, dass letztendlich die Übertragung unseres ganzen Lebens in die geistige Form der Information, also auf Computer, vielleicht bedeuten könnte, dass die Menschheit zum Schluss nur noch ein einziges Bewusstsein darstellt, weil eben alles miteinander vernetzt ist. Also die ganzen Utopien der Globalisierung sind von ihm schon längst gedacht worden. Und eben auch in diesem euphorischen Sinne. Obwohl er noch Fragezeichen setzt. Also er fragt, ob wir dann wirklich ein ganzes Bewusstsein werden oder ob vielleicht nicht. Ja, und aber diese allgemeine Metaphorik, also diese Theorie der Übertragung als Theorie des Verstehens, erinnert auch wiederum sehr an den Symbolismus, also an die Praxis des Symbolismus und der Dekadenz, die auch viel mit Metaphern gearbeitet haben. Also Baudelaire hat zum Beispiel eine allgemeine Theorie der natürlichen Korrespondenzen aufgestellt, wo er gesagt hat, alles ist mit allem verbunden und man geht eben von einem Zeichen zum anderen über und Dinge sind Zeichen, Zeichen sind Dinge. Zeichen funktionieren aber nur in ihrer Materialität, das heißt, es gibt nicht sowas wie einen Sinn oder eine Intention oder eine Bedeutung, die wirklich hinter diesem Zeichen stehen könnte und die durch es hindurch transportiert werden könnte, sondern man kann wirklich nur von einem Zeichen zum anderen übergehen, Analogien bilden, von einem Symbol zum anderen, das ist eben der Symbolismus. Und es ist quasi eine Theorie der allgemeinen Metaphorik, der Vermittlung, aber auch der Vermischung aller Sinne, also insofern ist es auch ein Plädoyer für heiße Medien, kann man sagen. Die kühlen Medien definiert McLuhan als solche, die eben nur wenige Sinne reizen oder auch nur einen Sinn reizen und wo der Rezipient viel ergänzen muss von sich aus. Und es ist letztendlich so eine Theorie der Interaktivität oder der Interaktion oder der Rückkoppelung, die den Menschen aber natürlich umso mehr in die Maschine oder in das Medium involviert, weil er eben sich beteiligen muss. Interessanterweise nennt er den Fernseher als kühles Medium, also wo viel Interaktivität oder Interaktion gefragt ist. Und er sagt, diese Interaktion vermittelt ein Gefühl der Freiheit, paradoxerweise aber in dem Moment, wo die tiefste Involviertheit eigentlich besteht. Man kann also sagen, McLuhan hat so eine Theorie des Konsums, also des sich selbst anschließens an diese Maschinen, die auch fast eine Theorie der Selbstversklavung ist. Denn in dem Moment, wo alles automatisiert ist oder technisiert ist, sagt er, ja, Technisierung der Produktion ist eigentlich nur noch Produktion von Wissen, Produktion von Information, also Informationsgesellschaft. Und nicht nur die Produktion von Informationen ist automatisiert, sondern auch der Konsum. Das heißt, die menschlichen Körper sind angeschlossen an diese Medien oder Mechanismen, werden von ihnen abgetastet, ihre Wünsche werden befriedigt. Und man kann sagen, dass der Körper nur noch ein Servomechanismus der Techniken oder Maschinen ist. Also das Wort Servomechanismus steht wirklich bei McLuhan drin. Und der Begriff Servus heißt Sklave eigentlich auf Griechisch. Und McLuhan sagt auch, der Mensch wird zum Geschlechtsteil der Maschinenwelt. Also er versklavt sich selbst, indem er sich an die Maschine anschließt. Aber es muss gar keine Maschine sein. McLuhan sagt zum Beispiel auch, der Indianer ist der Servomechanismus seines Kanus und der Cowboy der Servomechanismus seines Pferdes und der Beamte der Servomechanismus seiner Uhr. Man kann also sagen, dass die Maschine den menschlichen Körper konsumiert, genauso wie der Mensch konsumiert, wenn er an die Maschine angeschlossen ist. Gleichzeitig aber kann man auch sagen, dass er seinen eigenen, also dass er die Selbstversklavung seines eigenen Körpers konsumiert. Also seinen Körper genießt als Körper eines Sklaven. Wobei der Körper ja auch immer, indem er so ausgeweitet ist, also an die technischen Maschinen angeschlossen ist, auch betäubt ist. Also Betäubung und Ausweitung oder Entgrenzung des menschlichen Körpers und Versklavung gehen immer in eins. Und es ist eben das Thema eigentlich des Symbolismus und der Dekadenz. Also die Entgrenzung des eigenen Körpers, die Narkotisierung, die Betäubung, aber auch die Versklavung. Also diese Sklaven- und Domina-Szenen und so, die finden sich wirklich zahlreich in der Literatur. Man kann aber auch sagen, zum Beispiel Deleuze mit seinem Mille Plateaux, wo er den Körper als Wunschmaschine beschreibt, ist genau nichts anderes. Also der Körper als Wunschmaschine, die angeschlossen ist an diese ganzen technischen Maschinen, die einerseits seine Wünsche erfüllen, ihn aber auch versklaven und er kann dann wiederum seine Versklaven genießen und so weiter. Also was wirklich diesen McLuhan und aber auch der Dekadenz und der Kulturkritik durch die Kulturärzte oder Mediziner gemeinsam ist, dass sie vom Körper als Medium ausgehen, aber vom kranken Körper als Medium eben, der gesunde Körper interessiert es im Grunde gar nicht. Und interessant ist, dass es war mal Siegfried Zielinski, früher hier an der Hochschule als so Gastvortragender, der ja Direktor ist von der Kölner Medienhochschule. Und er hat gesagt, sozusagen als Grundkurs für alle Studenten legt er zur Pflicht die Psychopathia Sexualis von Kraft Ebbing. Und es ist eben auch so ein zentrales Werk der Dekadenz im Sinne der Therapie. Also der war auch so ein Kulturarzt eben, der diese körperlich-medialen Krankheiten beschrieben hat. Und es ist schon interessant, wenn sowas zur Pflichtlektüre einer Medienhochschule gemacht wird, obwohl es abwegig sich anhört, weil also der hat wirklich diese ganzen Perversitäten und psychopathologischen sexuellen Erscheinungen beschrieben und so. Und man denkt, das hat im Grunde damit gar nichts zu tun, aber es geht schon wirklich in die Richtung. Kraft Ebbing heißt halt, also Kraft mit zwei F und dann Strich und Ebbing mit einem B. Das Buch ist leider in der BRB nicht so auszuleihen, gibt es nicht. Oder ist glaube ich, geklaut worden oder so. Ich habe es auch schon versucht. Interessant ist auch, dass McLuhan ja zum Katholizismus übergetreten ist und sich auch wirklich dazu bekannt hat. Und es finden sich auch so katholische Figuren in seiner Theorie. Und wenn wir uns erinnern, Debré hatte auch in seiner Medientheorie sehr viel argumentiert, dass die eigentliche Medientheorie der christliche Katholizismus ist. Also es hat irgendwie was miteinander zu tun. Und man muss auch sagen, dass die Décadents hatten auch eine große Abteilung Katholizismus sozusagen. Und zwar natürlich in dem Sinne von Blasphemie, weil da wird natürlich profaniert und da tritt ständig der Teufel auf. Aber man braucht natürlich die Kirche, also man braucht den Glauben, man braucht die Religion, um richtig sündigen zu können. Und sündigen wollten sie wirklich sehr. Aber wie gesagt, also es ist alles so ein bisschen katholisch, wenn es um Medien und um kranke Körper geht, taucht der Katholizismus immer auf. Ich möchte jetzt so einen kleinen Zwischenexkurs einschieben über die Figur des Milieus, die insofern interessant ist, als sie auch eine gewisse Theorie der Krankheiten beinhaltet. Also eine Theorie, wie Organismen sich in ihrer Umwelt quasi zur Wehr setzen, wobei die Umwelt immer etwas ist, was sie eigentlich bedroht. Inklusive der rivalisierenden Organismen, die anderen Organismen verdrängen wollen und so. Also da geht es auch stark in Richtung Evolutionismus oder Darwinismus, Sozialdarwinismus und so. Wer sich da weiter informieren will, ist gut beraten, Michel Foucault zu lesen, von dem ich auch sehr viel übernommen habe. Und zwar die Ordnung der Dinge, heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Und die Geburt der Klinik. Also da findet man wirklich sehr viel interessante Informationen. Also ganz grob gesagt, gab es vor dem 19. Jahrhundert, also im klassischen Zeitalter, sagt Foucault immer, ein klassisches System der Natur, oder man nannte es auch Naturgeschichte. Und das war nichts anderes als das eine Ordnungsvorstellung von der Natur, dass die Natur an sich geordnet ist, dass sie gut geordnet ist, dass sie sinnvoll geordnet ist. Da war natürlich immer Gott im Hintergrund, der alles eingerichtet hat. Und man kennt vielleicht noch diese Tableaus von, ich weiß nicht, Vögeln oder Säugetieren oder so, die früher in der Schule aufgehängt wurden, wo wirklich so jedes Tier an seinem Platz ist und jedes Tier hat einen Namen und die Tiere sind klassifiziert, die zusammengehören, sind auch wirklich zusammen. Und man sieht auch äußerlich, dass sie irgendwie was miteinander zu tun haben und so, also sie sind nach Rassen und Arten aufgeteilt. Und dieses Klassifikationssystem, das den Tieren auch ihren Namen und den Pflanzen inklusive Menschen ihren Namen verleiht, ist von Linné erstellt worden. Der also wirklich der Repräsentant ist, wie man die Natur klassifiziert, wie man die Natur ordnet. Wobei er davon ausgegangen ist und man eben im 18. Jahrhundert davon ausgegangen ist, dass der Mensch nur die Ordnung wiederfinden kann, die Gott immer schon eingerichtet hat oder die eine vernünftige Natur, letztendlich kann man das auch so personifizieren, eingerichtet hat. Und der Mensch tut nichts anderes, als diese Ordnungen, diese Unterscheidungen, eben die Gott oder die Natur immer schon getroffen haben, nachzuvollziehen. Indem er eben die Unterscheidungen benennt und aufzeichnet. Und dann ergeben sich eben so schöne Tableaus, sagt Foucault, also das Tableau der Arten. Und es gibt auch ein Tableau der Krankheiten, das ist auch wichtig, denn die Krankheiten waren auch solche gut voneinander zu unterscheidenden Wesen, sozusagen, die sich auch nicht verändert haben. Also da gab es nicht sowas wie Mutationen, das war überhaupt nicht vorstellbar, sondern es gab so und so viele Krankheiten, die waren gut voneinander zu unterscheiden. Und wenn jemand krank war, dann hatte er eben eine von diesen Krankheiten, sozusagen er verkörperte eine dieser Krankheiten. Das Klassifikationssystem geht grundsätzlich auf Aristoteles zurück, der eben ein für alle Mal quasi definiert hat damals, wie man richtig unterscheidet, dass man eben so und so viele Merkmale sich nehmen muss und anhand derer unterscheiden kann, sodass letztendlich ein wirklich übersichtliches Tableau dabei entsteht. Und Aristoteles sagt aber auch, wichtig ist, vor dem Individuum Halt zu machen, denn das Individuum selbst darf nicht weiter nochmal unterschieden werden, also praktisch seziert werden oder unterteilt werden, sondern das Individuum ist ein Ganzes und gehört seinerseits zu einer Art, die wieder zu einer Rasse gehört, die wieder zu einer Gattung gehört und so weiter. Aber zugrunde liegt, wie also bei Aristoteles auch schon, so ein göttlicher Plan. Die Engländer sagen göttliches Design, also göttliches Design ist ein ganz guter Begriff, dass wirklich jemand mal was gestaltet hat, geordnet hat und seither ist es unverrückbar. Jede Art hat ihren Ort und die Arten sind vor allem auch konstant, also sie können sich nicht entwickeln. Sowas wie Evolution war überhaupt nicht vorstellbar, sondern es gab eben diese Ordnung, die hatte auch eine Hierarchie, also es gab natürlich einfache Lebewesen, höhere Lebewesen und die haben sich aber aufreihen lassen, praktisch in eine lineare Kette der Lebewesen, das war so die berühmte Kette der Lebewesen, die schon hierarchisch gestuft war, aber eben kontinuierlich. Also alles war an seinem Platz und es gab keine Lücken. Mit zunehmender Erkundung der Welt, kann man sagen, und auch Kolonialisierung vor allem, haben die Naturwissenschaftler aber sehr viele fossile Funde gemacht, zum Beispiel von Arten, die offensichtlich ausgestorben waren, also die nicht mehr in lebender Form anzutreffen waren. Sie haben neue Arten entdeckt auf anderen Kontinenten und auch Arten, die eigentlich zwischen allen Arten standen. Also plötzlich hat man eben zwischen der Art A und der Art B noch eine Art AB oder so gefunden, die eigentlich im göttlichen Plan bisher gar nicht vorgesehen war. Und man kam ziemlich in die Verlegenheit, wie man jetzt mit diesen ausgestorbenen Arten oder Zwischenarten oder neu entdeckten Arten überhaupt umgeht. Also muss man jetzt den ganzen Plan ändern? Gibt es überhaupt noch einen Plan? Dazu kamen geologische Katastrophen, die man also nachgewiesen hat, dass sich Schichten von Gestein aufgetürmt haben, wo auch unterschiedliche Arten zu finden waren, die dann später ausgestorben sind. Also es hat sich was getan, sozusagen, seit der Genesis. Und das war wirklich neu. Also man wurde wirklich erst auf die Idee gestoßen, dass nicht alles von diesem göttlichen Design abstammen konnte, sondern dass dazwischen irgendwas passiert ist. Man hat reagiert mit verschiedenen Theorien der Entwicklung, des Ineinanderübergehens auch von Arten, diese Ideen gab es auch schon, oder die Materialisten wurden ganz radikal und haben Theorien aufgestellt von einer spontanen Entstehung von Leben aus Materie und so weiter, wie Lametri oder Diderot. Aber alle haben sie sich nicht wirklich davon emanzipiert, weil wenn man genau hinschaut, dann ist immer dieses göttliche Design noch im Hintergrund. Also dann gibt es irgendwie so Präformation, ist ein berühmter Begriff, oder irgendwelche Gussformen, in die alle Arten gegossen werden können. Die Gussformen gab es aber immer schon von Anfang der Erschaffung der Welt her. Also alle diese Naturwissenschaftler oder Philosophen, das war ja damals alles nicht so unterschieden, haben die Vorstellung eines Gesamtplanes, wo die Arten wirklich geordnet sind und konstant bleiben, nicht wirklich aufgegeben. Dann aber im 19. Jahrhundert kam der große Schnitt, und zwar ein gewisser Lamarck hat zum ersten Mal die Idee oder die These aufgestellt und die auch eben durch Funde nachgewiesen, dass die Lebewesen sich an ihre Umwelt anpassen. Also dass sie nicht von vornherein präformiert sind, sondern dass sie sich erst im Laufe der Zeit anpassen. Und die Anpassung ist eben Funktion ihrer Umwelt. Das heißt, die Form, die sie irgendwann annehmen, ist ihnen nicht immer schon vorgegeben durch göttliches Design, sondern durch quasi Umweltdesign. Also die Umwelt greift erst ein und die Umwelt ist eben was absolut Chaotisches und überhaupt nicht Göttliches. Lamarck hat sich auch unheimlich daran gestört, dass man die Arten nach äußeren Merkmalen klassifiziert hat, also diese Linnäische Klassifikation, weil er gesagt hat, die ist absolut künstlich, man pickt sich willkürlich äußerliche Merkmale raus und lässt die meisten Merkmale auch weg, denn sonst könnte man gar nicht klassifizieren. Und er sagt, diese künstliche Klassifikation muss durch eine natürliche ersetzt werden. Und interessanterweise, in dem Moment, wo man natürlich klassifizieren will, muss man die Lebewesen aufschneiden. Denn man sucht nach vitalen Funktionen, also die Funktion, mit der sie sozusagen am Leben hängen. Das kann man aber wiederum nur, wenn die Lebewesen tot sind, also wenn man sie anatomisch sezieren kann. Und in dem Moment findet man in irgendwelchen tieferen Schichten von Gewebe irgendwelche Funktionen oder lokalisiert dort irgendwelche Funktionen, nimmt diese Funktionen und klassifiziert dann nach diesen inneren, verborgenen Funktionen. Das heißt, es entsteht dann eine Klassifikation, die überhaupt nicht mehr evident ist. Also dann haben plötzlich Lebewesen etwas miteinander zu tun, weil sie zum Beispiel ähnliche Atmung haben oder ähnliche Verdauung, die aber äußerlich völlig, also wo man nicht sieht, dass sie verwandt sein sollen. Also wie gesagt, Lamarck, in dem Moment, wo er anfängt, nach Umweltanpassung und sowas zu suchen, muss er auch schon anatomisch sezieren. Also man kann sagen, er unterscheidet nicht mehr sichtbar, er unterscheidet nicht mehr mit dem Blick, der ja letztendlich der Blick Gottes war, den man nur nachvollziehen muss, sondern er unterscheidet mit dem Messer. Also wirklich, er unterscheidet die Gewebe mit dem Messer, er seziert. Und sein Nachfolger Cuvier, der auch so ein berühmter Naturforscher ist, der auch Anatom war und von dem man sagen kann, er war der eigentliche Begründer der Biologie, also der Wissenschaft vom Leben, hat dann auch wirklich jede Ordnung, jede Hierarchie, jede Perfektion, zu der alle Lebewesen sich auch steigern sollten, verworfen und hat wirklich bekräftigt, dass alle Lebewesen auf radikale Weise ihren Existenzbedingungen oder Umweltbedingungen oder Lebensbedingungen ausgesetzt sind. Und dass sie enorm flexibel sind, also anpassungsfähig. In dem Sinne, dass sie extrem viele, also dass eine Art extrem viele Varietäten hervorbringen kann. Allerdings war interessanterweise Cuvier noch kein Evolutionist, also die Evolution à la Darwin hat er auch noch nicht gedacht. Aber eben diese absolute Flexibilität der Lebewesen. Und er hat das Lebewesen generell definiert als Bündel von vitalen Funktionen, das sich gegen eine es umgebende Äußerlichkeit, also ein Milieu, und wobei das Milieu beständig eben in seine lebenswichtigen Organe eindringt und sie zu zersetzen oder gar zu zerstören droht, sich zur Wehr setzt gegen dieses Milieu. Also Leben ist ein Bündel von vitalen Funktionen, was sich gegen die Äußerlichkeit, gegen das Milieu und das heißt gegen den Tod letztendlich zur Wehr setzt. Das Lebewesen ist also ein Ort, an dem eine lebenserhaltende Kraft auf der einen Seite sich gegen eine todbringende Kraft, die eben eindringt von außen, sich ständig zur Wehr setzt. Und wo eben dieser Kampf ausgetragen wird, der ein Kampf auf Leben und Tod ist. Und aus dieser Figur des Kampfes, also des Leben, Lebendigen als Ort des Kampfes zwischen dem lebenserhaltenden Prinzip und dem todbringenden Prinzip, kann man sehr viele Figuren ableiten. Also einmal die Figur des Vitalismus, à la Bergson oder Nietzsche, den gesamten Biologismus natürlich, den Evolutionismus dann à la Darwin, aber auch den Rassismus, denn der Rassismus ist letztendlich nichts anderes als die Behauptung des Kampfes aller Lebewesen gegeneinander mit der impliziten Unterstellung, dass immer der Stärkere gewinnt und dass es auch gut ist, wenn der Stärkere gewinnt und dass er Recht hat zu gewinnen und Recht hat, die Schwachen zu eliminieren. Dann kann man noch Bichat erwähnen, also mit dem Foucault sehr viel arbeitet, der Begründer der pathologischen Anatomie, der auch das Leben definiert hat als das, was dem Tod widersteht, ganz einfach. Und paradoxerweise eben auch das, was sich erst mit dem Tod erkennen lässt überhaupt. Das heißt, in dem Moment, wo man ein Lebewesen aufschneidet, ist es natürlich tot. Man kann es aber vorher nicht erkennen, weil ja alles, was zur Erkenntnis beiträgt, in irgendwelchen inneren Organen lokalisiert ist. Und daher kommt auch diese berühmte vitalistische Gleichsetzung von Erkenntnis und Tod oder beziehungsweise von Logik und Tod oder Ethik und Tod, weil sie haben gesagt, alles, was nach Erkenntnis drängt, hat mit dem Tod zu tun. Also letztendlich ist der Tod dasjenige, was erkennt. Und die Anatomie ist eben nichts anderes als die Lokalisierung des Ortes von vitalen Funktionen in den Organen und Geweben des Körpers, aber eben des toten Körpers. Wobei der kranke Körper, und das ist jetzt eben für unsere Medientheorie interessant, der Körper ist, in dem der Tod immer schon anwesend ist, also in dem das Milieu immer schon eingedrungen ist oder der sich ins Milieu entäußert hat, also wo so eine Vermischung zwischen Organismus und Milieu stattgefunden hat. Man spricht da auch viel von degenerierten Geweben, also Gewebe, die vom Tod schon irgendwie zersetzt sind, wo der Tod eben schon eingedrungen ist in den Mechanismus, in den Organismus. Und Degeneration heißt, da ist nichts anderes als der lateinische Begriff für Entartung. Also da kommt eben die Entartung ins Spiel. Gut. Das kann man dann noch unendlich steigern. Man kann wirklich alles, was der Mensch produziert, als Funktion seiner Umwelt oder der Anpassung an seine Umwelt definieren. Also bis hin zu den Ideen, zum Geist, zur Moral, zur Ethik, zur Logik. Und wirklich Leute wie Herbert Spencer, so Vorläufer von Darwin, der eigentlich die Idee vom Survival of the Fittest, also Überleben der Fittesten, geprägt hat, die Darwin von ihm übernommen hat. Wobei fit eben heißt anpassungsfähig. Fit ist nichts anderes als geeignet für ein bestimmtes Milieu, also angepasst. Der also die Theorie vom Überleben der Angepasstesten aufgestellt hat, der hat auch behauptet, dass zum Beispiel Geist, Moral, Vernunft, Ideen nichts anderes sind als Resultate der Anpassung an die Umwelt. Also auch biologische Funktionen eigentlich. Wichtig ist jetzt auch im Bereich der Krankheiten, dass es ja nicht mehr die Krankheit gibt, die man sich zuziehen kann sozusagen, sondern dass irgendwelche Krankheiten immer schon lungern, dass die Gewebe eigentlich immer schon mehr oder weniger von Krankheit befallen sind, die Gewebe und die Organe. Und dass man eigentlich zwischen normalem Gewebe und pathologischem Gewebe gar nicht mehr wirklich unterscheiden kann. Es ist nur noch eine graduelle Abstufung. Es ist nur eine Frage, wie krank ein Gewebe wirklich ist. Und man kann natürlich versuchen, jetzt diese Grenze zwischen normal und pathologisch ständig zu ermitteln, aber man muss sie auch ständig neu ermitteln, denn es ist nicht mehr evident, was eigentlich normal ist und was eigentlich pathologisch ist. Also dieser Grenzbereich wird in Frage gestellt. Und sicherlich die ganzen Anatomen, Mediziner interessieren sich hauptsächlich für pathologische Gewebe, weil die viel interessanter sind. Dann kommt also zum Schluss noch Darwin mit der Entstehung der Arten 1859, was übrigens genau das Datum ist von der Veröffentlichung von Baudelaires Les Fleurs du Mal, die Blumen des Bösen. Darwin macht eigentlich nicht sehr viel, also er kombiniert eben Lamarck mit der absoluten Flexibilität der Lebewesen, Cuvier mit, der den Organismus definiert hat, also hauchdünne Zwischenschicht zwischen Organismus, zwischen Leben und Milieu. Und er nimmt von Spencer eben Survival of the Fittest, also Überleben der Angepasstesten. Das nennt er natürliche Auslese, das ist nichts anderes. Und er nimmt von einem gewissen Malthus oder Malthus auch noch die ökologische Theorie, dass die Ressourcen knapp sind. Und da wird der Kampf natürlich erst richtig heiß. Also der Kampf der Lebewesen wird natürlich in dem Moment verstärkt, wo ihre Ressourcen als knapp gedacht werden. Denn es gibt einfach nicht genug für alle. Das heißt, einige müssen untergehen, einige müssen ausgerottet werden und die Stärksten können sich eben diese Ressourcen nur verschaffen. Und Darwin hat dann nur eben das Prinzip der Evolution ergänzt, was sie alle kennen. Und er hat auch Gott letztendlich durch den Züchter ersetzt. Also durch natürliche Auslese, die Natur, die züchtet. Er spricht auch immer von der großen Züchterin Natur. Und er hat aber auch schon bemerkt, dass auch der Mensch als Züchter auftreten kann. Wobei der Mensch tendenziell schneller ist als die Natur. Was sich ja heute ziemlich bewahrheitet. Also als Ergebnis, wie gesagt, dieses Exkurses möchte ich jetzt festhalten, dass diese Konstanz der Arten, also dass eine Art ist und sich nicht verändern kann und ihren Ort hat, zu dem sie praktisch gehört, in den sie von Gott gesetzt wurde, diese Konstanz wird absolut bestritten, sondern die Arten sind total flexibel, können auch aussterben, werden auch verdrängt von anderen und so weiter. Es herrscht ein totaler Kampf und es geht um totale Anpassung an die Umwelt, an das Milieu. Um es ganz krass zu sagen, sozusagen eine Art pro ökologische Nische, also jede Art muss ihren Ort erobern. Und wichtig ist auch eben, dass die Grenze zwischen normal und pathologisch auch ins Fließen geraten ist. Und man könnte eben diesen berühmten Satz von Marx zitieren, den er zwar in einem anderen Zusammenhang gesagt hat, aber der hier ganz gut passt, nämlich alles Ständische und Stehende verdampft. Der passt also für die Milieutheorie auch sehr gut. Den Begriff des Milieus, der ist dann auch aus der Naturwissenschaft oder aus der Biologie übergeschwappt in den Bereich der Gesellschaftstheorie, auch der Soziologie, Literaturtheorie und so weiter. Da gab es einen gewissen Hippolyte Taine im 19. Jahrhundert in Paris, der hat so Milieustudien gemacht, die sehr bekannt sind. Wobei er das Milieu eben auch als Faktor der künstlerischen Entwicklung gesehen hat. Also er hat wirklich künstlerische Werke abgeleitet aus ihren Umweltbedingungen, quasi aus ihrem Milieu. Und man kennt aber auch diese ganzen Werke des Realismus und des Naturalismus, also zum Beispiel Solar, Balzac oder Flaubert oder Courbet in der Malerei, die ja auch letztendlich nichts anderes betrieben haben als Milieustudien, also wo sie wirklich alle Einzelheiten des Milieus, inklusive Kloake und also wirklich so alle Niederungen des menschlichen Lebens, der Umwelt eingehend beschrieben haben und eben auch von den Kulturkritikern oder Kulturmedizinern dafür getadelt wurden, wie ich nachher noch erwähnen werde. Gut. Also soweit der Exkurs zum Milieu. Und jetzt möchte ich wirklich diese Figur des kranken Körpers beschreiben, wie er von der Dekadenz oder vom Symbolismus gedacht wurde. Dekadenz wird auch oft gleichgesetzt mit schwarzer Romantik oder man sagt auch Symbolismus. Schwarze Romantik ist ja irgendwie klar, das ist die Spätphase der Romantik. Also die Phase der spätgeborenen Romantiker sozusagen. Wobei die Romantik immer schon eine gewisse Affinität zum Kranken gefeiert hat, fast schon. Also es war ja immer so ein Kult der Schwachen, der Erschöpften. Und Goethe hat auch gesagt, dass die Klassik eigentlich das Gesunde ist und die Romantik das Kranke. Also solche Formulierungen haben immer schon kursiert. Dekadenz als Wort kommt sicherlich vom Verfall des Römischen Reiches. Das ist auch eine gefeierte Figur. Also man stellt sich vor, eben, dass man im Römischen Reich lebt und dass alles verfällt und die ganze Kultur untergeht. Und so hat man sich am Ende des 19. Jahrhunderts eben auch gefühlt. Und es gab so ein historisches Werk, der Autor ist mir entfallen, aber das hieß The Rise and Fall of the Roman Empire, also Aufstieg und Fall des Römischen Reiches. Und da hat man auch sehr viele Figuren herbezogen, also diese Figuren der Dekadenz, wirklich des Niedergangs einer ganzen Kultur. Und verbreitet oder irgendwie so gesellschaftsfähig gemacht hat den Begriff ein gewisser Paul Bourget, aber der ist ziemlich unbekannt, der hat über Baudelaire einen Aufsatz geschrieben und der hieß Theorie de la Décadence. Und zwar 1881, also erst seitdem kann man wirklich so von Dekadenz sprechen. Wobei man muss eben bemerken, das ist immer ein Narrativ, also natürlich ist die Kultur nicht untergegangen, wie wir auch wissen am Ende des 19. Jahrhunderts, sondern es ist eben wichtig, dieses Narrativ vom Aufstieg, von der Blüte und vom anschließenden Verfall und Untergang eines Reiches oder einer Kultur. Wobei eben die Dekadenz im 19. Jahrhundert schon mit einem organischen oder körperlichen Zerfall eben gerechnet hat. Also nicht nur Zerfall einer Kultur, Zerfall von Institutionen oder von Reichen, sondern wirklich organische Zersetzung des menschlichen Körpers. Und da die Kultur aber auch absolut körperlich gedacht wurde, also materialistisch verstanden wurde, eben auch des Körpers der Kultur letztendlich, der wirklich verwest, der der Fäulnis ausgesetzt ist und so weiter. Also diese Beschreibungen sind immer Fäulnis, Verwesung, Gestank und so. Also wirklich alle Sinne wird gleichzeitig appelliert, wenn es an diese Beschreibung des Untergangs geht. Und man stellt sich eben vor, dass die Kultur als Körper geboren wird, eine Blütezeit hat, und das ist immer die Klassik oder eben so Weimarer Klassik, sowas stellt man sich da vor, und inzwischen eben an ihr Ende gekommen ist, also an ihr natürliches Lebensalter eigentlich und Greisenalter, die haben sich auch als greisenhaft Geborene bezeichnet, immer die Dekadenz, auch Nietzsche hat sich so bezeichnet, und die dann eben verwesen und letztendlich sterben. Man spricht auch viel vom Untergang der romantischen Sonne, also wo alles in so ein Dämmerlicht getaucht ist, so eine Abendstimmung. Wer sich dafür interessiert, ich kann so schnell mal diese Protagonisten der Dekadenz aufzählen, das sind auch nicht so viele. Also wirklich der Hauptvertreter ist Baudelaire, hat gewisse Jünger dann gehabt, wie Huysmans, der so das zentrale Werk der Dekadenz geschrieben hat, heißt Gegen den Strich auf Deutsch, Arrebourg auf Französisch. Und es ist wirklich, also das muss man einfach lesen, das ist wirklich die geniale Beschreibung eines Menschen, der sich zurückzieht aus der Gesellschaft und der sich ein absolut dekadentes Haus einrichtet mit allen dekadenten Accessoires, die man sich vorstellen kann. Und der dann auch wirklich versucht, seine Umgebung zu zersetzen. Also er selbst ist krank und er versucht auch, seine Umgebung in so ein Krankenhaus eigentlich zu verwandeln. Aber nicht so steril oder so, sondern wirklich versucht, die Nachbarskinder zu verderben, zu mördern, zu machen und so. Das ist wirklich ein absoluter heißer Tipp. Der Typ heißt Huysmans. Also schreibt sich Huysmans. Und auf Deutsch heißt es eben Gegen den Strich. Dann gab es noch den Octave Mirbeau. Der berühmte Roman von ihm heißt Der Garten der Lüste, glaube ich. Paul Verlaine. Dann frühere Vertreter der Dekadenz, kann man sagen, aber die waren noch nicht so richtig dekadent, waren Théophile Gautier und Flaubert auch. Lord Byron in England und Swinburne, dann aber vor allem später auch Oscar Wilde als Dandy. In Italien hat die Dekadenz nicht so richtig Fuß gefasst, wie ein Theoretiker behauptet hat, weil in Italien alles so viel zu angenehm ist, das Essen zu gut schmeckt, die Bauwerke zu schön sind und so, da kann sich keine Dekadenz wirklich ansiedeln. Aber dann Nunzio wird so ein bisschen zu den Décadents gezählt. Und in der Malerei, kann man sagen, waren es vor allem Gustave Moreau oder Félicien Rowe. Und in England zum Beispiel Aubrey Beardsley, der hauptsächlich so Zeichnungen gemacht hat. Zum Beispiel diese wunderbare Zeichnung ist von ihm, wo so eine grausame Dame den Kopf eines Jünglings, in dem Fall eines Apostels, glaube ich, oder so, hochhält.
Nee, das ist Salome.
Oder Salome, ja.
Ja. Das ist in so einem Zyklus zu
White. Mit dem Kopf des Johannes. Oder Edward Burne-Jones, also so diese englischen Symbolisten können auch dazu gezählt werden in der Malerei. Aber zentrale Figur ist sicherlich Nietzsche, der gleichzeitig der totale Décadent war, sich auch als solcher beschrieben hat und aber interessanterweise gleichzeitig sich auch als Arzt aufgespielt hat oder aufgeführt hat, der also gleichzeitig krank ist, aber weil er eben krank ist, auch die Krankheit überwinden kann. Und die Ausrufung des neuen Menschen ist sicherlich die Ausrufung des Menschen, der die Décadence überwunden hat. Wobei Décadence eben sind für ihn immer die Schwachen, also die Menschen des Ressentiments, die Menschen, die von der blonden Bestie letztendlich auch besiegt werden sollen und so. Aber im Zarathustra kann man eben auch nachlesen, wie der neue Mensch aussehen soll und wie er die Krankheit Décadence, die die ganze Menschheit befallen hat bei Nietzsche, überwinden kann. Zola war auch so ein bisschen gleichzeitig Patient und Arzt, also er hat sich selbst als Décadent beschrieben und hat aber auch so wirklich medizinische Studien betrieben und er hat so einen ganzen Zyklus geschrieben über die Familie Rougon-Macquart, also wirklich 12 Bände oder mehr, wo er eben auch so die Geschichte eines Niedergangs einer ganzen Familie beschrieben hat, und zwar durch Erbkrankheiten, also so wie die Krankheit mehr und mehr diese Familie befällt und zum Schluss nur noch ein Spross übrig bleibt und so. Und das ist auch ein typisches Thema der Décadence, also dass von einem großen, einstmals blühenden Geschlecht, meistens adlig, nur noch ein Vertreter übrig bleibt, der absolut krank ist, also der wirklich kaum mehr leben kann. Zum Beispiel auch der Held von Heusmanns Roman Arebour, der ist auch der letzte Vertreter eines adligen Geschlechts, also der die Bluterkrankheit hat und dem zum Schluss auch alle Zähne ausfallen und so und absolut eben schon von Krankheiten zerfressen ist. Also das waren die Protagonisten der Décadence, und die Protagonisten dieser kulturmedizinischen Aktivitäten quasi sind nicht so viele. Das ist vor allem Cesare Lombroso, Italiener, der ein Buch geschrieben hat, das heißt Genie und Irrsinn, also wo er beschrieben hat, dass die Genies eigentlich von einer Neurose abzuleiten sind oder Kunst generell so neurotische Aktivität ist. Und vor allem eben Max Norder, den ich schon erwähnt habe, mit seinem Werk Entartung. Also es gibt sehr viele dekadente Motive, die halt wirklich alle was mit Krankheit zu tun haben. Letztendlich auch mit dem Bösen zum Beispiel. Baudelaire hat ja auch die Blumen des Bösen geschrieben, wobei das Böse nur als etwas beschrieben wird, was stärkere Reize aussendet als das Gute und insofern fortzuziehen ist. Also die Décadents suchen nach allem, was starke Reize aussendet, weil sie ja eben auch abgestumpft sind, weil sie betäubt sind durch diese ständige Überreizung, werden sie betäubt, müssen sie noch stärkere Reize suchen, also so eine Dialektik der Reizsteigerung. Und darauf sind auch diese ganzen diabolischen Texte zurückzuführen oder diese blasphemischen Texte, die eben auch alle nur also wo das Böse nie wirklich als das christlich Böse auftritt oder so, sondern wirklich nur als dasjenige, was stärkere Reize aussendet. Also ein wichtiges Motiv ist, wie gesagt, der Untergang der Kultur, wobei die Décadents sich immer als spätgeborene oder kreisenhaft geborene beschreiben. Auch interessanterweise als Ungebildete, also der Verlust der Bildung ist auch ein großes Thema, weil ja am Ende dieser Kultur alle Archive auch zerfallen, oder die Zerstörung der Archive ist auch ein Thema, so Ruinen sind immer nur da von kulturellen Gebäuden, Ruinen im Dämmerlicht, die eben von der untergehenden romantischen Sonne nur noch bestrahlt werden. Die Décadents fühlen sich also als ungebildet, als unbegabt auch. Also sie sagen, sie haben keine Musen mehr, die ihnen Inspiration verschaffen. Sie glauben auch nicht mehr an das Genie, also sie halten sich selbst nicht für Genies und vergleichen sich eher zum Beispiel mit Prostituierten, also die ihren eigenen Körper, eben ihren kranken Körper verkaufen müssen. Dann so atmosphärisch gesehen geht es ständig um Verwesung, Zersetzung, Fäulnis, alles, also so großer Gestank nach Leichen. Es geht auch um die Einfühlung in die Leiche. Nekrophilie ist auch oft anzutreffen, oder zum Beispiel, wie Baudelaire gesagt hat, das größte Gefühl ist für ihn die Liebe zu einer Toten. Die Damen sind meistens so getrübte Schönheiten. Es gibt blasse Helden und Heldinnen in ungesunden Farben, kranke, zuckende Leiber, es gibt viele Folterszenen. Und überall, wo was Natürliches anzutreffen wäre, muss es durch Künstliches ersetzt werden. Also das ist auch der Sinn von à rebours, also gegen den Strich, wo alles Natürliche eben in Künstliches umgewandelt werden soll. Also es ist ein absolutes Primat der Künstlichkeit vor der Natur, oder Primat des Luxus auch, vor dem Notwendigen. So wie zum Beispiel Flaubert gesagt hat, glaube ich, oder Gautier, ich kann eher auf Kartoffeln als auf Rosen verzichten. Also so ernähren muss man sich eigentlich gar nicht. Rosen und Blumen und Luxus und so sind viel wichtiger. Und witzig ist in dem Zusammenhang auch, dass eben dieser Held von Heusmanns à rebours, also gegen den Strich, absolut triumphiert zum Schluss, indem er sich nur noch rektal ernähren will, also durch Klistiere. Nachdem er schon sein ganzes Haus in so eine künstliche Umgebung verwandelt hat, will er also auch seine Ernährung auf absolut künstlich umstellen. Wird auch ständig die Nervosität kultiviert, also es geht ständig um Nervosität, um äußerste Sensibilisierung der Sinne. Alle haben Neurosen oder sind Neurastheniker, reizen ständig ihre Nerven, suchen auch die Überreizung systematisch, betreiben einen Kult der Verfeinerung. Viele Zwischenformen treten auch auf, also alle Oppositionen werden sozusagen unterlaufen, indem man die Mitte nimmt, und dann nimmt man wieder die Mitte und so ergibt sich auch so logisch gesehen eine große Verfeinerung. Aber körperlich gesehen gibt es natürlich viele Androgyne, aber auch Tiermenschen, Kindmänner, Mannsweiber, verweiblichte Männer und so weiter. Wichtige Figur ist auch die schöne Dame, die keine Gnade kennt. Also interessanterweise gibt es immer grausame Frauen, oder meistens grausame Frauen, die so verweiblichte und schwache Männer quälen die ganze Zeit. Und das war eben in der Romantik umgekehrt, weil dort gibt es das Motiv eben der armen Frau oder des armen Mädchens, was von einem grausamen, sadistischen Lüstling zum Beispiel eben auch Sadismus gequält wird. Und in der Dekadenz dreht sich das total um. Das sind wirklich grausame, gnadenlose Frauen, die eben die Männer quälen. Und wie gesagt, es gibt auch diese katholizistischen Zweig der Dekadenz. Da wird das Böse ständig gelobt und das Unmoralische. Es gibt diabolische Intrigen. Und viele Rituale der Profanierung des Heiligen und der Blasphemie. Und im Allgemeinen wird halt die Entgrenzung gepredigt, der Selbstverlust, die Auflösung ins Äußere. Also da haben wir wieder diese von McLuhan beschriebene Entäußerung des menschlichen Körpers in die Umwelt. Aber immer im krankhaften Sinne, also so schmerzhafte Verschmelzung mit der Außenwelt, nicht glückliche Verschmelzung mit irgendwas. Auch die Vermischung der Sinne wird ständig gepredigt, auch im Sinne der Konfusion aller Sinne. Ja, und der Ästhetizismus ist natürlich auch wichtig, das ergibt sich schon aus Oscar Wilde. Das berühmte Theorem des L'art pour l'art kommt also auch daher. Die Kunst um der Kunst willen. Wie ich schon angedeutet habe, gibt es auch das Thema der Versklavung. Also wenn McLuhan sagt, der Mensch wird zum Servomechanismus seiner Medien, sagen die Décadents auch, es ist das Beste, eben versklavt zu sein. Vor allem natürlich die Versklavung des schwachen Mannes durch die starke Frau und so, das ist ein großes Thema. Es gibt auch einen regelrechten Kult des zurückgewiesenen Mannes, also zurückgewiesen sein von einer Frau, das beschreibt auch Baudelaire in vielen Gedichten, ist viel schöner eigentlich als anzukommen. Bis hin zum sexuellen Kannibalismus, auch solche Szenen werden beschrieben. Unfruchtbarkeit ist auch viel interessanter als Fortpflanzung, also es geht immer um Sex ohne Reproduktion. Zumal ja diese letzten Vertreter von adligen Geschlechten meistens auch unfruchtbar sind. Also das zeichnet sie auch aus, sonst wären sie ja keine letzten Vertreter des adligen Geschlechts. Also soweit zu den dekadenten Motiven. Man muss aber sagen, dass alle diese Dekadents irgendwie doch eine Programmatik hatten. Also es war nicht einfach so dieses sich hingeben, dieses seine Krankheit genießen und seine Versklaven genießen, sondern sie hatten irgendwie auch so ein utopisches, kann man sagen, utopisches Programm. Und zwar sahen sie nämlich diese Körperlichkeit der Zeichen, diese Materialität des Zeichens, die ja eigentlich bewirken müsste, dass das Zeichen überhaupt keinen Sinn mehr transportiert, weil es eben ein Ding ist wie andere Dinge auch, sahen sie aber als Chance, nämlich, dass diese Materialität der Zeichen es auch erlaubt, dass diese Zeichen mit allen Dingen der Welt kommunizieren, es möglich machen, dass man eben von einem zum anderen übergeht, also diese metaphorische Übertragung praktiziert. Zwar sprechen sie dann immer von dunklen Zeichen, also Zeichen, die nichts mehr erhellen, die keinen Sinn mehr transportieren, dunkle Symbole, sie sprechen auch von der Verfinsterung der Sprache und so, aber das bietet, wie gesagt, auch die Chance, dass die Sprache mit den Dingen in der Welt irgendwie körperlich kommuniziert, wenn nicht geistig, dann eben körperlich. Und so hat eben Baudelaire seine Theorie der natürlichen Korrespondenzen aufgestellt und behauptet, dass alle Formen, Farben, Laute und Düfte letztendlich aufeinander verweisen und praktisch ineinander übersetzbar sind oder aufeinander übertragbar sind. So wie auch alles Menschliche, aber auch alles Außermenschliche, Tierische, Pflanzliche und so weiter oder Mineralische seine eigene Physiognomie hat, also irgendwie gelesen werden kann, irgendwie gedeutet werden kann, anhand einer universellen Analogie aller Dinge zu allen anderen Dingen. Also man kann jedes Ding als Metapher für ein anderes Ding benutzen. Das ist so eine allgemeine Symbolik, daher auch Symbolismus. Man kann alles vergleichen mit allem, eben Metaphern bilden, Synästhesien, auch alle Sinne gleichzeitig einbeziehen und so weiter. Und ihre Programmatik war wirklich, alles auszudrücken, möglichst in einem Wort. Oder wie auch, glaube ich, Rimbaud gesagt hat, er will die ganze Welt in einem Buch zusammenfassen praktisch. Also ein Buch schreiben, was die ganze Welt ausdrückt. Sie wollen eben alle diese Beziehungen durchlaufen, alles absorbieren und alles ausdrücken. Und ihr Ziel war eben diese größtmögliche Ausdehnung des Wortes, Suche nach feinsten Nuancen und Schattierungen, um eben alle Beziehungen wirklich zu erfassen und alle Sinne zu vermischen, im Sinne des Gesamtkunstwerks letztendlich. Und das heißt auch, alle Künste miteinander zu vermischen. Rimbaud nennt es praktisch die Deregulierung aller unserer Sinne oder die Vermischung aller unserer Sinne. Rimbauds Traum war es auch, mittels einer Alchemie des Wortes ein poetisches Wort zu erfinden, das eines Tages allen Sinnen zugänglich sei. Und es ist auch ständig die Rede davon, zum Beispiel das Unaussprechliche aussprechen zu wollen oder das Unausdrückbare ausdrücken zu wollen. Und sie kultivieren auch eben dieses Kranken am Unaussprechlichen oder Unausdrückbaren, also dieses Leiden, dass sie es nicht ausdrücken können, finden aber eben dann immer Wege, um das, was sie nicht sagen können, eben, oder was sie nicht hörbar machen können, fühlbar machen zu können, riechen zu lassen oder spüren zu lassen, also übersetzen quasi alles in so eine Taktilität. Und Taktilität ist auch für McLuhan das Wort, um unser Verhältnis zu den Medien zu charakterisieren. Also er sagt, wir sind weniger visuell eingestellt. Also visuell bedeutet immer ästhetische Distanz, weil man muss ja zurücktreten, um etwas zu sehen. Sondern wir sind direkt angeschlossen eben an die Medien im Sinne der Taktilität, also der wirklichen Berührung. Wir werden abgetastet und wir sind an die Medien angeschlossen. Und solche Motive findet man eben bei den Dekadents auch. Und wie gesagt, bei aller Krankheit und bei allem Leidenden sich hingeben und bei aller Verzweiflung und aller Sterbenssehnsucht kann man auch sehen, dass sie doch relativ kühle Strategen gewesen sind. Denn sie wollten ja auch wirklich unmittelbaren Eindruck erzeugen. Also sie mussten wirklich Strategien entwickeln, um ihr Publikum auch unmittelbar zu beeindrucken, zu berühren, etwas fühlen zu lassen. Und eben durch totale mediale Vermittlung. Also insofern waren sie die Medienkünstler im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie mussten wirklich die Medien perfekt beherrschen, um diesen totalen, unmittelbaren Eindruck ausüben zu können. Da gibt es von Baudelaire auch einen interessanten Begriff. Er sprach von einer Tastatur der Korrespondenzen, auf der der Künstler spielen muss. Also wie ein Limon's Clavier de Correspondance heißt es, also so eine Tastatur, wo er nur einen bestimmten Taste drückt und dann macht es eben den bestimmten Eindruck auf den Rezipienten. Also zum Beispiel einer hat definiert, dass Vokale auch bestimmte Farben haben, das ist so A ist weiß und I ist rot und so weiter. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man ein Wort aus diesen Vokalen zusammensetzt, dann ruft man beim Betrachter oder beim Leser eben gleichzeitig diese Eindrücke der Farben hervor. Also muss ich das wirklich wie so eine Tastatur vorstellen. Und Ziel war eben, direkt auf die Sinne oder auf die Nerven eben des Betrachters einzuwirken. Also so eine Kunst der Nerven. Eben unter weitmöglichstem Abbau der ästhetischen Distanz und dem Betrachter sozusagen oder dem Rezipienten wirklich auf den Leib rücken, direkt seine Nerven berühren. Und da liegt es natürlich nahe, dass sie eine Ästhetik des Schocks praktiziert haben, also das, was schockiert, was brüskiert, erregt am meisten eben die Aufmerksamkeit des Betrachters oder reizt seine Nerven am meisten. Wenn man aber genau hinschaut, dann sind ihre literarischen und künstlerischen Werke eben sehr technisch aufgebaut, also folgen wirklich so einem absolut ausgeklügelten strategischen Schema. Man kann praktisch so eine Grammatik der schockierenden Bilder oder so eine Enzyklopädie der schockierenden Bilder direkt erstellen aus ihren Werken. Und auch im sozialen Leben haben sie es wirklich sehr gut verstanden, durch Skandale und Provokationen Aufmerksamkeit zu erregen. Zum Beispiel so ein Akt wie Baudelaire, der eben als Taugenichts verschrien war und eben als krank galt und so, hat sich eines Tages einen Frack angezogen, oder er war auch immer sehr, sehr gut gekleidet, wenn er so in der bürgerlichen Gesellschaft war, und hat sich für die Aufnahme in die Académie Française beworben, wo wirklich nur so ehrenwerte Vertreter der französischen Kultur eigentlich aufgenommen werden. Und das allein, also die Bewerbung, er wurde natürlich nicht aufgenommen, aber die Bewerbung allein hat schon so einen Skandal ausgelöst, dass er also monatelang in den Schlagzeilen war. Und man kann also insgesamt sagen, die Décadents haben die Kunst der Manipulation wirklich sehr gut beherrscht. Also keine Kunst der Kreation. Sie waren, wie gesagt, nicht kreativ, sie waren nicht diese Genies, die ständig produzieren, die ständig inspiriert sind und so, sondern sie waren eben krank und schwach. Aber eben wer krank ist und schwach ist, der kann eben sehr, sehr gut manipulieren, offensichtlich. Und es hat sehr gut Bourdieu, also wer sich dafür interessiert, das hat Bourdieu ganz gut beschrieben in einem Buch, das heißt Die Regeln der Kunst, glaube ich, Les Règles du Jeu, wo also diese ganzen Skandale auch so analysiert werden, wie sie eingeleitet haben und auch diese ganzen Malerskandale, wo die Maler zum ersten Mal eigene Ateliers hatten, in denen sie ausgestellt haben, also von den offiziellen Ausstellungen so praktisch eine Parallelausstellung gemacht haben, was dann für Skandale von irgendwelchen Bildern verursacht wurden und so weiter. Das wird alles von Bourdieu schön beschrieben. Also wie gesagt, nochmal zusammenfassend, es gab diesen Kult der Krankheit, Krankheiten, die eben die Empfindlichkeit steigern, die Nerven bloßlegen, also die sozusagen den Künstler als Medium oder den künstlerischen Körper als Medium sensibilisieren. Die Suche nach immer stärkeren Reizquellen oder gleichzeitig nach Quellen der Betäubung. Letztendlich eben die Suche nach einem absolut künstlichen Milieu. Also das Milieu ist dann nicht mehr die Natur oder die Umwelt, wo Dinge, die man eben nicht kontrolliert, auf einen einwirken, sondern die Idee ist, dass man dieses Milieu absolut kontrolliert, indem man es absolut künstlich macht und eben sozusagen aussucht, was überhaupt auf einen einwirken soll. Also nur noch Kunstwerke oder künstlich gestaltete Dinge sollen wirken und nicht mehr die Natur oder das Chaos oder diese Umwelt eben. So wird auch oft die Großstadt beschrieben, eben als zweite Natur, kann man sagen. Es wird oft als Dschungel beschrieben. Und die großstädtischen Massen spielen auch eine große Rolle, eben als einerseits als Publikum des Künstlers, auf das er eben direkt einwirken muss, weil die Massen sind ja auch per Definition zerstreut. Das heißt, sie rezipieren nicht mehr wirklich die Kunstwerke und schon gar nicht die Werke der sogenannten hohen Kunst. Und deswegen muss man sein Publikum halt schockieren, damit es überhaupt aufmerksam wird. Und Baudelaire war zum Beispiel wirklich Meister in diesem Fach und er hat, glaube ich, als einziger Poet, denn er hat ja auch Gedichte geschrieben, es geschafft, einen poetischen Bestseller zu schreiben im 19. Jahrhundert. Also nach ihm hat, glaube ich, kein Dichter mehr wirklich als Gedichtband einen Bestseller geschrieben. Und Les Fleurs du Mal waren eben Gedichte. Danach haben es nur noch Romane, also Prosa, geschafft, Bestseller zu werden, aber keine Gedichtbände mehr. Also er war wirklich noch ein Dichter, der als Dichter Massenerfolg haben konnte. Und ich glaube, danach hat es nie mehr gegeben. Jetzt will ich aber noch kurz auf die Ärzte eingehen. Das ist irgendwie auch sehr, sehr amüsierend, wenn man sowas liest. Vor allem eben, wie sie diese Krankheiten diagnostizieren und wie sie die Therapie dann auch vorschlagen. Also einerseits war Nietzsche eben so ein Arzt und man kennt ja eben diese ganze Theorie des Übermenschen im Zarathustra und auch später, wo er versucht eben als Kranker selbst, der seine Krankheit sehr gut kennt und der weiß, wo sie herkommt. Und er sagt zum Beispiel, er ist deswegen dekadent, weil sein Vater krank war. Also sein Vater war ein Dekadent, deswegen ist er dekadent. Aber seine Mutter war gesund und deswegen weiß er auch gleichzeitig, wie man diese Krankheit überwinden kann, weil er eben diese vitalen Kräfte von seiner Mutter auch geerbt hat. Also Nietzsche ist aber so ein eigenes Kapitel, es wäre auch zu weit, um das jetzt noch großartig zu erläutern. Aber wie gesagt, gab es diesen Cesare Lombroso, der Genie und Irrsinn geschrieben hat, wo er einfach das Genie als Effekt einer Neurose beschrieben hat. Und er sagt, es gab geisteskranke Genies und es gab geniale Geisteskranke, das vermischt sich manchmal, kann man auch nicht so genau unterscheiden. Es gibt natürlich auch gesunde Genies, das muss er dann auch doch zugeben. Aber er hat nur sehr wenige genannt und im Grunde hat er nur Goethe genannt als gesundes Genie. Und es ist wirklich interessant, wie immer, wenn es um kranke Künstler geht und so, und man ein Beispiel geben soll für einen gesunden Künstler, wird immer nur Goethe genannt und niemand anders. Also der ja über sich selbst auch gesagt hat, dass die Klassik, also die er vertreten hat, gesund ist und die Romantik krank ist. Und Lombroso gibt eben sehr viele Studien über das geborene Genie, schreibt auch noch andere Bücher, und Studien über den geborenen Verbrecher, wobei es ungefähr so gleich ist, ob man jetzt als Verbrecher oder als Genie geboren wird. Man folgt eben den Vorgaben seines kranken Gehirns sozusagen. Und Max Norder war quasi sein Schüler, also er bezieht sich auch auf Lombroso in seinem Buch Entartung. Und er sagt aber auch, man soll nicht nur eine Geschichte des geborenen Genies und eine des geborenen Verbrechers schreiben, sondern im Grunde sind diese kranken Genies, die er beschreibt, auch Verbrecher eigentlich. Also Verbrecher, die ihr Verbrechen nicht mit Messer oder so begehen, sondern eben mit dem Pinsel und mit dem Schreibstift. Und er will wirklich so eine Krankengeschichte der Kunst schreiben, wo Kunst letztendlich nichts anderes ist als eine krankhafte Absonderung des Körpers. Und in diesen dicken zwei Bänden beschreibt er eben die Symptome auf vielen Seiten, die Diagnose stellt er dann und beschreibt vor allem sehr, sehr lange Krankheitsverläufe bei den einzelnen Künstlern. Und zum Schluss kommt eben eine Prognose und auch eine Therapie. Die Diagnose lautet eben, wie gesagt, beim Künstler Entartung und beim Publikum Hysterie. Und Entartung teilt sich wiederum auf in zwei verschiedene Krankheitsverläufe quasi, die insofern interessant sind, als es eben beides Formen der Vermischung mit der Außenwelt, also diese brüchig werden der Grenze zwischen Organismus und Körper, ist jeweils die Krankheit und führt dazu, dass die Leute Kunst machen sozusagen. Und zwar einmal sagt er, gibt es den Mystizismus. Der Mystizismus beruht auf fehlender Willenskraft, also fehlender Aufmerksamkeit, die bewirkt, dass die Vorstellungen, die durch Nervenfasern in unser Gehirn geleitet werden, nicht mehr richtig koordiniert werden. Das heißt, der Künstler kann sich kein richtiges Abbild der Welt machen. Also er kann sich nicht an die Umwelt anpassen, indem er ein richtiges Abbild von ihr herstellt in seinem Hirn, weil einfach alles sich dreht und alles durcheinander wirbelt. Und deswegen schafft er eben seine Kunst, also zum Beispiel der Impressionismus, der eben kein richtiges Abbild der Welt ist oder so. Also wenn es interessiert, ich kann auch die Künstler, die er da behandelt, sozusagen, die bei ihm in Behandlung sind, auch mal aufzählen. Also es sind natürlich Vertreter der Literatur und der darstellenden Kunst. Ja, also es gibt so eine Liste, aber ich lasse es einfach weg. Mystizismus, sagt er, kann aber auch entstehen durch übermäßige Reizbarkeit des Gehirns oder des Nervensystems, die dann zu Zwangsvorstellungen führt oder Halluzinationen oder zu Ekstasen, wobei er sagt, Ekstasen sind nichts anderes als explosionsartige Zersetzungen von Nervennährstoff und keineswegs solche göttlichen Inspirationen oder sowas. Daraus folgt dann auch sowas wie Fixierung auf Lautähnlichkeiten, also Homonymien. Das sind aber eigentlich die Techniken, kann man sagen, des Symbolismus, also wirklich die Programmatik des Symbolismus, die ja viel mit Lauten spielt, mit Lautähnlichkeiten, also mit der materiellen Seite des gesprochenen Wortes oder des Wortes überhaupt. Das wird von ihm eben als Mystizismus diagnostiziert. Aber auch Wortspiele oder Wortzusammenstellungen wie dunkles Licht oder kaltes Feuer und leuchtender Schatten, also das sind für ihn alles Symptome der Entartung, wenn man solche Begriffe bildet. Und die zweite Krankheit der Entartung ist die Ich-Sucht. Und zwar ist es die mangelnde Fähigkeit, sich überhaupt von der Umwelt zu unterscheiden. Also wo man diese Grenze zwischen Organismus und Umwelt nicht mal selber ziehen kann. Und zwar deswegen, weil entweder die Sinnesnerven stumpf sind, also weil einfach nichts geleitet wird und deswegen auch die Grenze nicht spürbar gemacht werden kann, oder weil das Gehirn ungenügend erregbar ist, was so ungefähr aufs selbe rauskommt. Und dann